Bellende Hunde beißen nicht. Donald Trump hat Europa in seiner ersten Welle von Attacken gegen den Rest der Welt verschont. Einfuhrzölle sollen erstmal andere Staaten treffen. Eine Entwarnung ist das aber nicht. Europa und Deutschland müssen auf nahezu alles gefasst sein. Unberechenbarkeit ist Trumps persönliche Leidenschaft. Neben Gott, Religion und Liebe hat der US-Präsident Zölle zu seinem Lieblingswort erkoren, weil sie wörtlich so super reich machen. Trumps Zölle drohen jetzt Handelskriege, das Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste Ulrike Herrmann ist bei uns, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Volker Dreyer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, dort Außenwirtschaftschef und Mitglied der Hauptgeschäftsführung. Martin Bramel ist Ökonom und Außenhandelsexperte von der Universität in Passau. Sie haben auch mal für die Welthandelsorganisation in Genf gearbeitet und Sie sind Co-Autor eines Buches mit dem Titel Der Freihandel hat fertig. Hao Gui, Publizist, Experte für China und Ostasien und bei der Deutschen Welle als Journalist tätig. Frau Herrmann, Trump hat mit Strafzöllen gedroht. Ist das eigentlich nur Verhandlungstaktik oder muss man das ernst nehmen?
Naja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass er Präsident ist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er mit Zöllen droht. Also das ist ja sehr bekannt für die Europäer. Das war ja 2016, als er Präsident wurde, auch schon so. Und damals, muss man ja sagen, hat die EU-Kommission eigentlich sehr gut reagiert. Es gab so ein paar Zölle, die man dann auch selber eingeführt hat, um den Amerikanern zu zeigen, ihr seid nicht die Einzigen, die Zölle erheben können, wir auch. Dann gab es irgendwie Zölle auf Whisky und Harley-Davidson und sowas. Aber vor allen Dingen war man dann ja sehr erfolgreich in den Verhandlungen. Und Juncker als damaliger Präsident der EU-Kommission ist ja persönlich nach Washington gefahren und hat es dann geschafft, Trump zu überzeugen, dass das eine ganz dumme Idee wäre, Zölle zu erheben. Und dann hat sich das irgendwie alles in Luft aufgelöst. Da gibt es berühmte Szenen im Rosengarten des Weißen Hauses. Denn das Kernproblem ist ja, und das haben ja nun auch schon ganz viele Amerikaner oder amerikanische Experten versucht, Trump zu erklären, dass wenn er Zölle von 20% auf alle Einfuhren erhebt, das natürlich die Preise in den USA nach oben treibt. Und Inflation ist ja etwas, was der Wähler gar nicht mag. Und deswegen würde ich auch denken, dass es wieder genauso ausgeht wie schon.
Es in erster Linie Verhandlungstaktik ist.
Ja, und am Ende, ganz viel Symbolpolitik, ja, und seine Basis hat immer das Gefühl, er kümmert sich um uns und am Ende tut sich aber nicht viel.
Herr Dreyer, Trump fordert ja, dass die Europäer mehr Öl und Gas kaufen sollen. Fracking-Gas hat man dort und vor allen Dingen Öl offensichtlich in Hülle und Fülle. Wäre das eine Option, Trump zu besänftigen, wenn so viel Öl und Gas auf den Markt kommt, sinken ja auch die Preise?
Also die deutsche Wirtschaft ist jetzt hier nicht unbesorgt. Das ist jetzt auch nicht das Bild, was jetzt häufig verwendet wird, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also wir sind auch anders vorbereitet. Ich glaube, in Deutschland, vor allem in Europa, bei der Europäischen Kommission, die für die Handelspolitik zuständig ist. Und ja, meine Geschäftsführer in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, wir haben dort fünf deutsche Handelskammern, die sagen, vergesst bitte nicht, es geht auch um Staatseinnahmen, die nämlich an anderer Stelle erstmal wegfallen für Steuersenkungen, die sicherlich kommen werden, was auch viele Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, die dort investiert haben und vielleicht investieren werden, begünstigt. Und diese Staatseinnahmensverluste durch die Steuersenkungen will Trump ausgleichen, auch mit Zöllen, und will sozusagen andere mitzahlen lassen. Und insofern ist das mehr als nur leere Drohungen, die er nicht mehr so stark wie vor dem Wahlkampf, vor dem Wahltag geäußert hat, aber die er durchaus jetzt auch schon in seinen ersten Tagen anklingen hat lassen.
Herr Bramel, die Zölle der USA auf europäische Produkte, die würden ja besonders Deutschland treffen, also als EU-Land ganz besonders. Sind wir da besonders schlecht vorbereitet auf diese Situation?
glaube nicht, dass wir schlecht vorbereitet sind. Ich glaube nur, dass sich unsere Ausgangsposition ein Stück weit verschlechtert hat. Wir haben jetzt die Situation, dass wir sicherheitspolitisch noch abhängiger sind von den USA. Wir sind darauf angewiesen, im Ukraine-Konflikt beispielsweise, dass wir mit den USA gemeinsame Sache machen. Und das wird sich Herr Trump vermutlich in der einen oder anderen Weise abkaufen lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die EU-Kommission wieder Zolllisten vorbereitet hat, wenn es zu Schlägen kommt, dass man auch Gegenzölle verhängen wird. Auch die USA exportieren sehr, sehr viel in die Europäische Union. Aber sicherlich Deutschland mit seinem Güterhandelsüberschuss kann durch amerikanische Zölle stärker getroffen werden als umgekehrt. Auf der anderen Seite, wir haben ja mittlerweile die Situation, dass Trump sehr nah mit der Tech-Industrie aus dem Silicon Valley verbandelt ist. Und die haben schon große Interessen auch in Europa. Und auch da kann man, wenn man möchte, die Daumenschrauben anziehen. Also es war nicht von ungefähr, dass 2017, 18 in Europa über eine Digitalsteuer nachgedacht wurde, auch um den USA zu signalisieren, wir können auch in eure wirtschaftliche Herzkammer treffen, wenn es darauf ankäme. Ich glaube, da wird man sich um solche Drohkulissen erstmal nicht hinwegkommen.
Herr Gui, bleibt denn der Handel zwischen der EU und China davon unberührt vor möglichen US-Zöllen oder hat das auch Folgen, wenn Chinesen und Europäer gleichermaßen ihre Produkte in den USA nicht mehr loswerden?
Ich glaube, China hat genau wie Deutschland als exportorientierte Nation großes Interesse im Freihandel. Das hat, glaube ich, auch der Vertreter der chinesischen Regierung in Davos auch schon ziemlich klar und deutlich gemacht, dass der Multilateralismus, der Freihandel nur eine Zukunft haben. Nur wir müssen jetzt klarkommen, dass gemeinsam Hand in Hand, also China-Deutschland, China-Europa, um eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass wir erstmal den US-Präsidenten, der erst seit 4 Tagen im Amt ist, zu besänftigen, um dann gucken, was er genau tut. Der hat im Wahlkampf viel versprochen, die ersten 4 Tage befindet er sich offenbar noch in der Euphorie, hier seine Wähler zu nochmal zu ermuntern. Und jetzt ist man in der Realpolitik, da müssen wir gucken, wie viel er von seinem Wahlversprechen wahrmacht.
Das finde ich ganz erstaunlich, dass Sie sagen, die Chinesen seien für Freihandel. Wie definiert denn China Freihandel?
Freihandel ist so, China und Deutschland sind exportorientierte Nationen, weil jetzt im Moment das Wachstum jetzt nachlässt und China braucht ja neue Dynamik. Und diese Dynamik ergibt sich eigentlich nur aus öffentlichen Investitionen, was die Region jetzt tut. Und wenn der Export nicht mehr mitmacht, wenn die Waren mit Zöllen belegt sind, dann wären auch chinesische Exporte noch teurer und dann kann China nicht mehr so viel exportieren, wie er kann. Das ist schwierig. Und die Volkswirtschaft wächst und wächst, also die Basis wird größer. Und das mit dem 5 vor dem Komma bei dem Wachstum, da wird langsam schwierig. Und das ist für die Regierung in Peking ein Problem.
Wobei man da vielleicht hinzufügen darf, dass China Produktionsziele ausgibt, dass China die Produktion im Land subventioniert, um auf Weltmärkten Anteile zu erobern. Beispielsweise bei den batterieelektrischen Fahrzeugen sehen wir das. Das ist schon ein grundsätzlich anderes Wirtschaftsmodell, als das Deutschland fährt. Also hier sind reine Wettbewerbsbedingungen, die zunächst entscheidend sind, wie viel exportiert wird, wie viel importiert wird. Und China hat durchaus das Potenzial, die Weltmärkte zu verzerren. Die Europäer wehren sich ja dagegen, unter anderem auch mit Anti-Dumping-Zöllen auf Elektrofahrzeuge.
Das haben Sie ja, Herr Dreyer, gerade gesagt. Die Amerikaner sind ja auf Zolleinnahmen angewiesen. Kann man ja nur hoffen, dass China und also aus Sicht der Amerikaner die Europäer in diesen Gefallen tun. Was er damit bewerkstelligen will oder was er, wenn er vor allen Dingen jetzt damit die Steuersenkungen finanzieren will. Er hat ja in Davos heute in der Rede auch gesagt, wir blenden das mal kurz ein. Wenn Sie Ihre Produkte, also die anderen Länder, nicht in den USA herstellen, müssen Sie ganz einfach einen Zoll bezahlen. Könnte man natürlich aus deutscher Sicht sagen, gut, dann werden deutsche Unternehmen ja vor allen Dingen in den USA ihre Produktionsstandorte aufbauen, was ja Probleme in Deutschland hat mit Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft.
Also keine Frage, würden wir auch, wenn die USA einen Universalzoll beispielsweise 10-20%, die beiden Nummern hat er genannt, damals im Wahlkampf, auf alle Importe, dann wären wir davon betroffen, würden wir einen Teil davon bezahlen. Wer aber in erster Linie den Zoll wirklich bezahlen muss, das ist der jeweilige Importeur und dann der jeweilige Kunde in den USA. Und das, glaube ich, ist die große Schwachstelle einer solchen Politik, wenn sie denn wirklich angegangen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Berater um Herrn Trump herum ihm raten werden, nicht an jeder Stelle die Zollschraube wirklich ganz stark zu drehen, weil ein Land, was über 3 Billionen Dollar oder Euro importiert, mit Abstand der größte Importeur der Welt ist und ein Handelsbilanzdefizit von wiederum 1 Billion roundabout Dollar hat, ist mit den Verbraucherpreissteigerungen am Ende ganz stark betroffen von dieser Zollpolitik. Und auch wenn das dann die Politik gegenüber Nachbarstaaten, das hat er ja schon stärker anmoderiert, Mexiko und Kanada sich betreffen würde. Mir hat heute unser Geschäftsführer der Handelskammer in Mexiko gesagt, 88% der Pickup-Trucks, die vor allem in den republikanisch dominierten Bundesstaaten gefahren werden, in den USA kommen aus der Produktion aus Mexiko. Also insofern glaube ich, wird da noch ein bisschen Bedenkzeit kommen. Was wird er wirklich an Zöllen machen? Aber klar ist, er muss auch ein Einnahmenthema
Mexiko steht ja ganz oben auf der Liste der Länder, denen man Zölle oder deren Produkte man die Zölle abknöpfen möchte. Viele Produkte in den USA werden ja gar nicht mehr hergestellt. Wenn jetzt Donald Trump sagt, also dann kommt doch einfach hierher, da wird ja jetzt eine Leimroute ausgelegt, 15% Unternehmenssteuer, kann man in Deutschland, glaube ich, nur träumen davon. Was bedeutet das eigentlich dann für uns, für die Branchen und vor allen Dingen für die Arbeitsplätze in Deutschland?
Ja, also es ist ja ausgerechnet worden, wie stark es die deutsche Autoindustrie treffen würde, wenn Trump alles macht, was er so im Wahlkampf erzählt hat. Und dann war ja das Ergebnis, okay, dann sind vielleicht 300.000 Arbeitsplätze gefährdet, allein in der Automobilindustrie. Man muss wissen, dass ungefähr in Deutschland direkt und indirekt 1,75 Millionen Arbeitsplätze an der Automobilindustrie hängen. Das ist also schon ein Riesenprozentsatz, wenn das stimmen würde mit den 300.000. Aber ich glaube auch, dass das nicht passieren wird. Also aus dem Grund, den Herr Dreyer auch schon genannt hat, nämlich dass Zölle dazu führen, dass die Inflation steigt. Und zwar auch dann, wenn das passiert, was Sie sagen. Ja, dann könnte man das doch alles, oder wie Trump sich das vorstellt. Ja, dann ist die Produktion dann in den USA.
Um Zölle zu vermeiden.
Um Zölle zu vermeiden. Und dann gibt es doch gar keine Inflation. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Und das hat man schon in den 80er Jahren unter Reagan erlebt. Da gab es eine ähnliche Diskussion. Da haben damals die Japaner sehr viele Autos in die USA geschickt und dann wurde gesagt, also entweder die Japaner hören damit auf oder es gibt Zölle. Ja, jedenfalls war das Ergebnis damals, dass die Japaner tatsächlich keine Autos mehr in die USA exportieren konnten. Dann hatte sich Reagan natürlich vorgestellt, okay, jetzt produzieren die amerikanischen Unternehmen, Ford und so weiter, mehr Autos. Genau das haben die nicht gemacht, sondern sie haben genauso viel produziert wie vorher. Aber die Autos, die sie hergestellt haben, haben sie teurer verkauft. Denn dann hatten sie ja pro Auto mehr Gewinnmarge. Und am Ende hatte man genau diese Inflation und man hatte eigentlich keine Zölle, weil ja aus Japan nichts mehr kam. Und das Ganze war ein einziges Desaster. Und danach hat man eigentlich jahrzehntelang in den USA überhaupt nicht mehr von Zöllen geredet, weil das so eine Pleite war. Und das muss ja in der Republikanischen Partei eigentlich immer noch bekannt sein. Deswegen glaube ich, dass die...
Also man hat sich da, oder würde sich Herr Bramel ins eigene Knie schießen?
Also zunächst, die Volkswirtschaft der USA ist voll ausgelastet. Da ist Vollbeschäftigung. Ja, genau. Also wenn man 10% Arbeitslosigkeit hat, dann gilt vielleicht das Argument, dass man Business in die USA verlagern kann, ohne dass es zu Inflation führt. Wenn eine Volkswirtschaft schon unter Volldampf produziert, dann kann man nicht mehr zusätzlich noch mehr Autos oder irgendwas dergleichen bauen.
So viel ist klar. Und Migranten dürfen ja auch nicht rein.
Genau. So, auf der anderen Seite, dieses Argument, dass das Geschäft in den USA selbst entstehen soll, ist jetzt nichts, was die Republikaner erfunden haben. Joe Biden hatte vor 3-4 Jahren den Inflation Reduction Act eingeführt. Der hat letztlich das Gleiche gemacht, was Trump mit Zöllen machen will, nur mit Subventionen. Er hat dann den Unternehmen Anreize gegeben, in die USA zu gehen, dort in grüne Technologien, in Batterieautos und so weiter zu investieren, um die Produktion zu ködern. Also man sieht auch da, dass es weniger jetzt eine Parteipolitik, dass man protektionistisch agiert, als so eine generelle Haltung der USA. Es führt aber nicht automatisch jeder Zoll zu Inflation. Man kann in der Zölle auf alle möglichen Güter erheben. Wenn man bei manchen Gütern aber eine starke Nachfragemarkt hat, ja, und die USA, die stehen für ein Viertel der Weltnachfrage, dann kann es sein, dass ein Exporteur sagt, bevor ich meinen Exportanteil verliere, senke ich meine Exportpreise. Und genau das ist, was wir aktuell schon beobachten, nämlich, dass der US-Dollar durch die Decke geht. Wir haben schon 7% zum Euro verloren, seit Trump gewählt wurde und auch zu anderen Währungen. Und diese Abwertung führt faktisch dazu, dass auch wir als Exportländer einen Teil der Zölle bezahlen, weil wir weniger in Dollar gerechnet bekommen für unsere Exportwaren. Deswegen ist es nicht ganz ausgemacht, ob die Amerikaner wirklich den vollen Zoll selbst zahlen müssen.
Ja, das stimmt. Aber dafür haben sie noch mehr Schwierigkeiten, selber zu exportieren, weil ja ihre Waren auf dem Weltmarkt noch teurer werden.
Genau.
Aber der Begriff Zoll hat eigentlich auch eine psychische Auswirkung auf die Konsumenten. Denn Zoll gilt ja als Handelsbarrieren und in einer Zeit, wo die wirtschaftliche Globalisierung schon so fortgeschritten ist und dass wir, die deutsche Wirtschaft und die chinesische, hat eine internationale lange Lieferkette und wir sind eigentlich von der Globalisierung und profitieren davon. Und wenn wir jetzt sagen, Zoll, hat man als Konsument ein Fragezeichen, was würde ich im Supermarkt noch ausgeben, um überhaupt den Lebensunterhalt zu bestreiten? Und die Unternehmen fragen sich, was soll ich denn machen, wenn die Zölle da sind Kosten ja explodieren.
Was, Gui, wenn es tatsächlich einen Handelskonflikt gäbe, weil vielleicht nicht alle die Nerven bewahren, würde es denn das möglicherweise bedeuten, gerade wenn die Europäer im Gegensatz zu ihrem transatlantischen Verbündeten kommen, dass da EU und China näher zusammenrücken? Ja. Oder ist das, sagt Trump, also wenn ihr von mir noch beschützt werden wollt, dann schmeißt ihr euch nicht den Chinesen an den Hals, sondern macht das, was ich euch sage.
Also die Ankündigung des neuen Präsidenten Trump ist eigentlich eine Steilvorlage, also es ist ein Einladen und China, Europa, dass sie enger zusammenarbeiten. Wenn wir sagen, Amerika schottet sich ab. Und China und Deutschland sind ja eigentlich starke Produktionswirtschaften, also Realwirtschaft, Volkswirtschaften. Und auch in Zukunftsthemen, da sind, wenn zum Beispiel Trump da hier Milliarden Dollar investieren in die künstliche Intelligenz und Europa hat eben aufgrund der strengen Datenschutzbestimmungen nicht mehr so flexibel, könnten europäische Unternehmen und deutsche Unternehmen da hier zum Beispiel nettes Auto fahren oder autonomes Fahren da in China experimentieren. Das ist eigentlich eine Einladung,
die müssen wir wahrnehmen. Ja, aber dann müsste man jetzt mal sagen, dass China aber seine Politik ändern müsste. Also es ist so, dass China gilt nicht mehr als wirklich rechtssicher unter Xi Jinping. Mhm. Es gibt eine sehr starke Benachteiligung der ausländischen Firmen gegenüber den Staatsfirmen Chinas, was dazu führt, dass die Deutschen und auch die Europäer weniger in China investieren, als sie es vorher gemacht haben. Das heißt, wenn man da jetzt eine Kooperation will, müsste eigentlich die Praxis der Chinesen sich sehr stark ändern. Sehen Sie das?
Das ist eine sehr pauschale Aussage. Da muss man unterscheiden zwischen Branchen. Ich sehe, dass die deutsche Autowirtschaft sehr gerne mit China zusammenarbeitet. Wir haben auch zwischen dem auf dem Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung schon Vereinbarungen über den Daten. Wenn man zum Beispiel hier an autonomen Fahren so viele Daten in China gesammelt haben, dürfen sie auch problemlos nach Deutschland exportiert werden, was früher nicht der Fall ist. Und man kann, also Chinas Politik ziemlich sachlich. Also China macht eine Politik, einfach gucken, in der Branche kann ich durch die Zusammenarbeit profitieren. Früher haben die deutsche Autoindustrie eigentlich Expertise, Know-how nach China exportiert. Nun müssten sie eigentlich ein bisschen Digitalisierung nach Deutschland importieren. Und so funktioniert es. Ja.
Ich habe bei der Inaugurationsrede am Montag spielte ja das Wort America First eine wichtige Rolle. Man hat so das Gefühl, Donald Trump wollte den Rest der Welt abwatschen. Da sozusagen so auch ein Feindbild von der restlichen Welt erstellen. Ist das möglicherweise eine gefährliche Strategie? Man denkt ja immer so an einen Mehrfrontenkrieg in Handelskonflikten dann, dass man sich mit zu vielen Leuten anlegt, weil man glaubt, man könne vor Kraft kaum laufen.
Also ich würde es von unserer Seite aus betrachten. Ich meine, das eine haben wir jetzt diskutiert. Es wird zu in irgendeiner Form Preissteigerungen auch in den USA geben. Das ist natürlich ganz abhängig von den Produkten, wie preissensibel oder nachfragesensibel die amerikanischen Kunden sind. Aber für uns für Deutschland als Exportnation ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf Welthandel aus? Wie wird China, die ja heute schon mit einer enormen Angebotsflut auf den Weltmärkten, auf den europäischen Märkten treten, wie werden die möglicherweise mit indirekten Exporten, also über andere Länder, Vietnam wird da häufig genannt, es ist aber auch Taiwan, es ist auch Korea, in die USA, beziehungsweise wenn sie nicht in die USA gehen, auf die europäischen und auf den deutschen Markt kommen. Also das gibt große Veränderungen. Ich glaube, da kann man wirklich auch Sorgenfalten bekommen. Schwachpunkte der Politik der USA sind neben den Preissteigerungen das Thema, oder umgekehrt, wo wir Selbstbewusstsein schon mal auch verdeutlichen und artikulieren können, ist, die deutsche Wirtschaft insbesondere in den letzten Jahren, aber die letzten drei US-Präsidenten hat die Kapitalinvestitionen verdreifacht auf ein verdreifachtes Niveau. Und wir beschäftigen heute annähernd 1 Million Menschen in den USA und der Fachkräftemangel. Also warum wird nicht noch mehr investiert dort? Und das müssen wir artikulieren. Ist ja, sind ja weniger die Standortbedingungen oder die steuerlichen Rahmenbedingungen, die jetzt sogar noch lukrativer werden sollen, sondern vor allem der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Also hier ist 9 von 10 Unternehmen, die wir befragt haben, gesagt, warum macht ihr nicht noch mehr in den USA, sagen, ja, es gibt keine Leute.
Wobei die demografische Situation in den USA ja wesentlich besser sein soll als in Europa.
Demografisch schon, aber die USA haben einen Investitionsboom, hat auch mit Problemen bei uns zu tun. Aber Trump geht in diese Richtung und ich glaube, wir können ihm artikulieren, wir müssen ihm verdeutlichen, dass es dann besser mit einer dann bestehenden Bundesregierung, also es ist jetzt auch blöd, dass wir jetzt gerade die Bundestagswahl und es dann eine Weile dauern wird, bis sich eine Bundesregierung gebildet hat. Aber in Europa ist auch stärker, wenn sie eine funktionierende deutsche Bundesregierung an der Seite hat. Also wir müssten die ersten Monate nutzen, weil Trump hat angekündigt, bis zum 1. April sich seine Gedanken gemacht zu haben zu seiner Handelspolitik und damit zu einzuführenden Zöllen. Dass welche kommen, glaube ich, da müssen wir uns darauf vorbereiten.
Da müssen wir uns darauf vorbereiten, aber wenn wir zurückschauen in seine erste Präsidentschaft, dann war es ja so, dass er sich eigentlich jeden Handelspartner einzeln vorgeknöpft hat. Also es war eben nicht so ein Handelskrieg gegen alle und mit Europa hatte man das ja sehr schnell,
ja, wie gesagt, ist es umso wichtiger, dass wir eine Stimme in Europa sprechen
und deswegen müssen wir uns auch Gedanken machen, vielleicht wen schicken wir dahin, wen kann Europa ins Feld führen?
Frau Meloni.
Vielleicht auch Frau Meloni, vielleicht auch Viktor Orban. Also Ungarn hat eine ganz starke Automobilindustrie, die haben ganz virulente Interessen, wie die deutsche Volkswirtschaft, dass es keine Automobilzölle gibt.
Lassen Sie uns mal auf die Einheit, dass Europa sozusagen als Einheit, möglichst als Einheit den USA gegenüberstehen. Das ist ja hier inzwischen sozusagen gang und gäbe in der veröffentlichten Meinung. Heute bei der Rede hat er ja zunächst mal Streicheleinheiten auf Europa losgelassen, wörtlich, ich liebe die EU, ich liebe jedes Land in der EU. 2 Minuten später kam dann der Satz, den wir hier einblenden, in der Rede heute in Davos, oder jedenfalls zugeschaltet in Davos. Vom Standpunkt der USA behandelt uns die EU sehr unfreundlich und sehr schlecht. Also Honeymoon kann man nennen, ist was anderes. Sind da sozusagen die psychologischen Voraussetzungen für ein gutes Einvernehmen zu Beginn der zweiten Präsidentschaft von Trump nicht so besonders gut?
Es ist Poltern, es ist Drohen. Also wir kennen das alles aus der ersten Präsidentschaft. So, ich würde sagen, da war immer eigentlich das Gleiche und am Ende standen immer irgendwie geartete Deals. Also auch mit Mexiko und Kanada hatte man das nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandelt. Leicht zugunsten der Amerikaner, aber am Ende wurde ein neues Label draufgepackt. Gegenüber China gab es ja massive Zollschläge und am Ende stand mit dem Phase-1-Abkommen, hieß es, am Ende schon auch ein Weg forward so in Richtung Handelsliberalisierungen wieder. Also er hat zumindest bisher bewiesen, dass er schon an einer irgendwie gearteten, gütlichen Einigung interessiert ist, auch wenn der Weg dahin, sagen wir mal, sehr schwierig ist und nicht den diplomatischen Gepflogenheiten entspricht.
Ich glaube, ich würde gerne noch 2 Sachen sagen. Das eine ist, beim Handel ist es ganz klar, es ist die EU-Kommission dafür zuständig. Also man kann natürlich irgendwie Meloni vorschicken oder Orban oder sonst.
Hat jetzt eine Taskforce Trump gegründet, die
ja,
direkt
genau.
Ursula von der Leyen unterstellt.
Ja, genau. Aber es ist, also die EU-Kommission hat ja nicht viele Kompetenzen, wo sie ganz alleine zuständig ist, aber sie ist zuständig für den Handel und für Zölle, genau weil die EU natürlich weiß, dass sonst würde sie gegeneinander ausgespielt. Und das ist jetzt die EU-Kommission, die ist vorbereitet und jetzt gibt es auch noch diese Taskforce. Das heißt, das wird alles sehr stark in Brüssel spielen. Und das Zweite, was aber jetzt völlig unberechenbar ist, und da würde mich auch interessieren, wie jetzt zum Beispiel die Handelskammer das einschätzt, ist ja, dass wir bei Trump jetzt einen neuen Player haben, den wir noch nicht kennen. Und das ist Elon Musk. Und Elon Musk hat ja eigene Interessen, nämlich zusammen mit Bezos von Amazon oder Zuckerberg von Facebook. Die wollen ja auf gar keinen Fall, dass ihre Art von Geschäftstätigkeit in den, hier in Europa beschränkt wird. Und da geht es ja auch zum Beispiel um solche Fragen wie darf man Fake News verbreiten, ja oder nein? Und wie ist das jetzt? Dann hat ja Elon Musk schon gesagt, ja, das ist ja alles Zensur, was hier.
Es gibt ja den Digital Service Act, ja, hier, genau, der das genau regelt, genau, dass eben diese Fake News in Europa, genau, nicht verbreitet werden.
Und da hat ja
dürfen.
Nun zum Beispiel Elon Musk, der ja da als völlig als Loose Cannon da in dieser Politik jetzt rumschwirrt, schon gesagt, und das zeigt ja, wo es hingehen könnte. Ja, also wenn nicht X machen könnte, was es wolle, dann würde also die USA den Schutz der NATO gegenüber Europa zurückziehen. Ich meine, er ist ja nicht Präsident, er ist gar nichts, ja, aber da sieht man, falls er Einfluss auf Trump hat, was man ja nicht weiß, dass plötzlich alles vermischt werden könnte. Also die Interessen von X, die Ukraine, die NATO, die Handelspolitik.
Ich glaube, das hat der Vizepräsident J.D. Vance auch gesagt.
Ja, der ist ja mit dem dick befreundet.
Das wäre ja eine Möglichkeit, das wäre jetzt die andere Sache, wenn man sich nicht einigt, also wenn nicht Öl gekauft wird und Gas in den USA oder Agrarprodukte sind da ja auch auf dem Markt und man einigt sich nicht, hat ja Europa ja auch möglicherweise Folterwerkzeuge, die USA in die Schranken zu weisen, beziehungsweise sich da zu behaupten in einem solchen Handelskrieg.
Ja, aber wenn gleichzeitig die NATO ins Spiel kommt, dann ist es aber schwer für
Europa. Die Frage ist, das kostet uns.
Also,
wer trägt da die größeren, bleiben wir vielleicht kurz bei der Ökonomie, wer trägt da die größeren Blessuren davon? Man sagt ja auch, die USA würden ja auch erhebliche Schäden erleiden, ja, gerade auch, wenn die Tech-Industrie aus dem Silicon Valley vielleicht nicht so agieren kann, wie sie vielleicht möchte.
Also ich würde sagen, erstmal ist es, wenn wir darüber diskutieren, wir sind sehr gut beraten, es sehr wertzuschätzen, dass wir Teil dieses europäischen Binnenmarktes der Europäischen Union sind. Mit einem Digital Service Act, daran sehen wir schon, wir können gemeinschaftlich gegenüber der Außenwelt agieren. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann sieht man EU-USA im Warenhandel einen Exportüberschuss der EU und ein Handelsdefizit der USA. Wenn wir uns das im Dienstleistungshandel aber angucken, ist es genau umgekehrt und auch quantitativ ganz schön groß. Also die Amerikaner haben was zu verlieren, wenn sie uns gegenüber sehr, sehr unfreundlich wären, gerade bei den von Ihnen genannten Unternehmen. Das muss man nicht ins Schaufenster stellen. Ich glaube, wir müssen nicht mitmachen zu drohen und wir können, wie gesagt, von einer gewissen selbstbewussten Seite kommen und sagen, wir haben viele Arbeitsplätze aufgebaut, wir haben auch viel zu bieten, auch für Jobs in den USA, die weiterzuentwickeln. Ich sage mal, ein deutsches Kennzeichen, die berufliche Bildung, Menschen dort zu entwickeln, machen deutsche Unternehmen in den USA auch viel, also darüber mehr zu sprechen. Das ist dann das eine. Das andere ist, auch die USA haben was zu bieten. Wir brauchen nun mal, bis wir dann in die Klimaneutralität gelangt sind, fossile Energieträger. Also wir brauchen im Moment Gas aus den USA. Ich glaube, da können wir auch noch mehr importieren. Erste Schritte sind begangen worden. Donald Trump hat auch avisiert, dass er für LNG-Terminals und Versendung von Flüssiggas offen ist. Da können wir mehr einkaufen im landwirtschaftlichen Bereich. Also vieles ist möglich. Und was ganz wichtig ist, haben wir noch nicht drüber geredet, ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört ein letztes, dass wir auch mit anderen Partnern weltweit, die mit uns gerne in stärkere wirtschaftliche Kooperation treten, Handelsabkommen schließen. Mit Mercosur ist vielleicht ein erster Schritt durch die EU-Kommission jetzt gemacht. Die Staaten müssen danach.
Das müssen aber auch noch die französischen Bauern gut
das
finden.
Das ist keine Frage. Deshalb müssen
die wollen auch keine Agrarimporte aus den USA und keine Wettbewerb.
Aber deshalb. Ihr könnt ja möglicherweise, wenn Sie sagen, man verbindet Frau Herrmann oder der amerikanische Präsident macht ein Jungteam zwischen ökonomischer Willfährigkeit und militärischem Schutz. Man könnte das ja auch unterlaufen, dass man in den USA auch Rüstungsgüter kauft, viele Hochleistungstechnik aus dem militärischen Bereich muss ja sowieso in den USA gekauft werden. Also das wäre ja auch ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.
Ja, natürlich. Also ich meine, wenn man das rational analysiert, dann ist ganz klar, dass es ein Interesse der USA gibt und Europas, dass es Freihandel gibt, dass man sich verständigt und dass man in der NATO zusammenarbeitet. Nur leider ist das ja jetzt nicht die Idee von Trump. Die Idee von Trump ist ja America first und er will disruptiv auftreten. treten. Und da gibt es natürlich ein Restrisiko, von dem man nicht weiß, wie groß es ist. Und weil er dann auch noch Musk im Hintergrund hat, der ja auch Erstaunliches von sich gibt, kann man jetzt nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn die jetzt anfangen, NATO und EU und Handel alles miteinander zu verknüpfen. Die Hoffnung ist natürlich, dass die rationalen Figuren in dieser Regierung dann doch die Überhand gewinnen, aber man weiß es nicht. Ich wollte das nur anspielen, dass der Unterschied zu der ersten Amtszeit, wo man eigentlich erfolgreich das mit den Zöllen dann irgendwie navigiert hat, eben zwei Dinge sind. Wir haben jetzt plötzlich Elon Musk, der keine Funktion hat, aber jeden Tag in Mar-a-Lago ist, in dem Sitz in dem Haus von Trump. Und wir haben neuerdings einen Ukraine-Krieg, den wir eben in der ersten Amtszeit nicht hatten, wo die USA der entscheidende Spieler ist und eine Regierung, die bereit ist, das alles miteinander zu verknüpfen. Und
da stellt die Gefahr, dass die US-Administration dann so ein bisschen im Chaos versinkt, jetzt wenn ich diese ganzen Komponenten sehe. Man einerseits America first, man will Geschäfte in aller Welt machen. Die Tech-Milliardäre erwarten auch globale Möglichkeiten für ihre Aktivitäten, dass man da ständig gegen eine Wand läuft.
Ich weiß es nicht. Man sagt immer, die Administration ist jetzt besser vorbereitet als beim letzten Mal. Ich glaube, man wird immer situativ entscheiden, was nützt gerade und das wird man machen. Wie die Abwägungen da funktionieren, das weiß ich nicht. Ich glaube aber durchaus, dass Europa einiges anbieten kann den USA. Also wir sind immerhin 450 Millionen Menschen in der EU. Das ist tatsächlich für die Tech-Industrie ein sehr bedeutender Markt. Also da kann man auch über gemeinsame Regulierung reden. Also ich glaube auch nicht, dass die europäische Regierung schon der Weisheit letzter Schluss ist, genauso wie die amerikanische Nichtregulierung der Weisheit letzter Schluss ist, da gemeinsame, weltweit verbindliche Standards zu setzen, könnte ja ein erster Schritt sein. Das war immer auch die Idee von dem unlieb gewordenen Freihandelsabkommen TTIP, das wir noch vor 10, 15 Jahren eigentlich mit Obama begonnen haben zu verhandeln, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und über die Standards und Normen der Welt diskutiert. Das geht im Digitalbereich, aber wir können auch im Güterhandelsbereich den USA einiges anbieten. Es ist richtig, dass unsere Zölle höher sind als die US-Zölle im Güterhandelsbereich. Beispielsweise die Automobile, 10% in der Europäischen Union. Wir haben auch im Agrarbereich sehr, sehr hohe Zölle, höhere als die USA. Also auch da kann man den USA in einem neuen Handelsabkommen oder neudeutsch dann Deal in irgendeiner Weise entgegenkommen. Und das wäre vielleicht sogar am Ende zu unserer aller Vorteil. Ja? Dann kommen wir sogar besser weg, als wir es aktuell im Handel mit den USA haben.
Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat ja gesagt, es ist wichtig, dass jetzt die Europäer sich absprechen. Er möchte nicht sehen, dass jetzt jeder da als Solotänzer ins Weiße Haus einreitet und seine eigenen Interessen vor allen Dingen in den Vordergrund
schiebt. Aber man kann sicher sein, dass auch Friedrich Merz ins Weiße Haus fahren wird.
Ja, aber die Frage ist ja, das könnte ja für Trump auch eine Idee sein, die Europäer gegeneinander auszuspielen.
Wird er versuchen. Ich glaube, da wird man schon vorbereitet sein, dass man da sich entsprechend koordiniert. Aber das gemeinsame Interesse der Europäer ist schon, möglichst freien Handel mit den Amerikanern am Ende hinzubekommen. Die USA sind aus europäischer Perspektive der mit Abstand wichtigste Außenhandelspartner. Also wenn wir uns anschauen, den Güterhandel, den Dienstleistungshandel und dann auch noch die Tätigkeit der Unternehmen aus Europa in den USA zusammen, also die Leistungsbilanz insgesamt.
Und die Finanzmärkte.
Und auch die Finanzmärkte, die miteinander verwoben sind. Die Leistungsbilanz zusammengenommen, die USA an erster Stelle aus europäischer Sicht, an zweiter Stelle das Vereinigte Königreich, an dritter Stelle, man wird es kaum glauben, die Schweiz und erst an vierter Stelle China. So, und die USA, zwischen USA und China liegt ein Faktor von 2,5. Also die USA sind der mit Abstand wichtigste Außenhandelspartner und das wird man erhalten wollen. Und ich glaube auch, da haben alle 27 Hauptstädte in Europa mehr oder weniger dasselbe Interesse.
Und was die Einheit in Europa angeht, der Binnenmarkt ist für jeden europäischen Mitgliedsstaat wichtiger als die USA als Handelspartner. Auch das können wir dann für die europäische Einigkeit, wenn die denn mal gefährdet ist, in die Waagschale legen. Da müssen wir aber in Brüssel auftauchen und German Vote, also Enthaltung, ist dann nicht.
Das heißt, wir müssen, das heißt, die Europäer können eigentlich relativ viel dafür tun, dass es nicht eskaliert. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie die größte Skepsis hier in der Runde, dass es vielleicht doch zu einem Handelskonflikt kommen könnte oder dass Zölle entstehen. Wenn man das jetzt mal alles zusammenfasst, ist es tatsächlich ein Handelskrieg, der ja, wie wir wahrscheinlich wissen, ja alle beschädigt. Ist das wirklich das wahrscheinlichste Szenario?
Also wenn ich mich beteiligen muss an dieser Szenarienentwicklung, dann würde ich sagen, wenn man alles auf den Tisch legt, dann könnte ein Zollsatz, ein kleiner Zollsatz wegen des Problems der Staatseinnahmen in den USA, bei allen Effizienzbemühungen auch von Elon Musk bei diesem Thema rauskommen. Das heißt, aber das ist noch lange kein Krieg. Mhm. Und auf diesem Weg, das ist auch kein schönes Szenario, das trifft uns trotzdem, würde uns trotzdem hart treffen. Aber es wäre allemal besser als eine wirkliche Eskalation von Zöllen, von Gegenzöllen und von Zöllen auf Ländern, die unterschiedlich gegenüber anderen ist, auch wenn man ausrechnen kann, das würde dann vielleicht für diejenigen, der nur einen 20-prozentigen Zollsatz treffen würden, relativ natürlich besser sein als jemand, der 60% zahlen muss. Und die USA sind als großer Binnenmarkt ein starker Nachfrager nach diesen Produkten.
60%?
Aber wie auch immer, man den Weg zu beschreiten, den konstruktiven, proaktiven, die europäische Einigung und Einigkeit ist ganz wichtig und die muss die Voraussetzung sein, um die guten Argumente vorzutragen und möglichst einen solchen eskalierenden Zollkonflikt zu vermeiden. Das muss Priorität sein.
Aber ich glaube, es gibt noch einen Punkt, den man vielleicht auch noch ansprechen müsste, der jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist. Also was ja für Trump sozusagen der wichtigste Indikator ist überhaupt, ist ja der Aktienmarkt. Und also ob die Börse rauf oder runter geht, kann man ja finden, wie man will. Aber für Trump glaubt, das sei sozusagen der Indikator, der zeigt, wie erfolgreich er ist. Im Augenblick ist es ja so, dass der Dow Jones hochgeht, und weil die Wirtschaft irgendwie das Gefühl hat, ist ja super, dass Trump Präsident ist. Aber wenn er wirklich anfangen würde, Zölle zu erheben, dann wäre es ja damit vorbei. Dann würden die Aktienkurse in den USA abstürzen. Und das ist natürlich ein Risiko, das direkt im Weißen Haus dann auch einschlagen würde. Also das ist so eine Sprache, die Trump tatsächlich versteht. Sonst ist ihm ja vieles egal, aber der Aktienkurs überhaupt nicht.
Gut, das würde ja auch seine Möglichkeiten, sich mit anderen anzulegen und Zölle zu erheben, auch wiederum einschränken. Gut, wir wollen ja China nicht aus den Augen verlieren. Wenn die Chinesen ihre vielen Exportartikel nicht mehr in die USA schaufeln können, das sind ja vom Staat subventionierte Industrieprodukte, könnten sie ja auf die Idee kommen, das den Europäern anzudrehen. Und das würde aber in Europa ja möglicherweise auch dazu führen, dass hier Wettbewerbsverzerrungen kommen. Also das heißt, hier gibt es dann wieder Zollschranken gegen chinesische Produkte. Dann revanchieren sich die Chinesen. Also so richtig konstruktiv und positiv in die Zukunft gucken können die EU und die Chinesen doch nicht, oder?
Also ich verlasse mich auf die Handelspolitik aus Brüssel, dass da keine billigen China-Produkte hier unsere Märkte überschwemmen. Europa ist primär nicht mehr das Ziel der chinesischen Exporte, also Billigexporte. Die gehen meistens Afrika, Lateinamerika, da gibt es ja viele Länder, mit denen China wunderbar Geschäfte machen könnte um die Billigprodukte. Die chinesische Wirtschaft ist hier in Europa sehr, sehr präsent und sie sind auch bereit, die Präsenz auszubauen, allein aus Image. Also die möchten gerne ihr eigenes Image aufbessern, wenn sie sagen, wenn ihre Produkte ja auf dem europäischen Markt aufgrund der zahlreichen Regulierungen Bestand haben, beliebt werden, dann können sie Produkte weltweit vermarkten. Außerdem suchen sie ja vor der Tür hier auch Kooperationen mit den deutschen Partnern, Expertise, also mit deutschen Expertisen, dass ihre Produkte noch besser werden, noch lokalisiert werden. Und das ist primär das Ziel. Aber wie gesagt, einen Handelskrieg sehe ich auch nicht, weil wir wissen, dass die USA in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer dafür bekannt sind, dass ihr bilaterale Deals ausmachen. Also die Handelspolitik verhandeln sie direkt. Multilateralismus ist für die USA wie im Handelspolitik ein Fremdwort.
Und auch für China. Also das hat man ja gesehen mit diesem Phase-1-Deal. Da hat man sich ganz nonchalant über WTO-Handelsrecht hinweggesetzt. Richtig. Die zwei größten Volkswirtschaften haben da auch dem Rest der Welt gezeigt, dass sie im Zweifel auf alle Regeln auch pfeifen würden. Also das war auch
eindrücklich. Ich will hier auch noch einwerfen. Ja. China beliefert, überschwemmt will ich jetzt nicht sagen, die europäischen Märkte gerade mit Online-Plattformen, Produkten über Online-Plattformen. Also das ist schon eine gefährliche Situation. Wenn dann noch ein erheblicher Zollsatz von den USA käme, sodass dieser Markt für chinesische Anbieter stärker versperrt werden würde, dann könnten diese Produkte umgeleitet in noch größerem Maße in die europäischen Märkte kommen. Also diese Gefahr besteht. Das ist ganz wichtig zu nennen. Das ist auch im Moment wirklich ein besonderes Ärgernis für deutsche Händler, die ihre Produkte, die nicht in China hergestellt werden, im Binnenmarkt verkaufen wollen.
Aber damit weil das die
Online-Plattformen hier wirklich nicht nach unseren Regeln spielen.
Das gegenteilige Narrativ ist aber auch, also dieses Überschwemmen ist mir immer zu negativ. Ja? Also wir sind in der Marktwirtschaft, da herrscht auch Wettbewerb und gekauft wird häufig das, was eben günstiger ist. Und wer davon profitiert, sind Verbraucher. Also niedrige Verbraucherpreise, ja, gerade in Zeiten von sinkender Kaufkraft, von Inflation, haben auch was für sich. Ja? Also es wäre ein wesentlicher Beitrag zur Inflationsbekämpfung, wenn wir noch bestehende Zölle jetzt sogar absenken würden und wenn wir nicht in jeder Situation einen Reflex verfallen, wieder neue Zölle zu erheben.
Also aber wenn diese Firmen, von denen ich jetzt spreche, die Einfuhrumsatzsteuer nicht zahlen und sich nicht an europäische Verbraucherstandards halten und damit ein Dumping betreiben, das von gewissen Zollbehörden außerhalb Deutschlands in der Europäischen Union nicht so nachgeprüft wird, dann glaube ich, haben wir ein Thema. Und dieses Thema ist im Moment schon da.
Dagegen wird ja jetzt von der EU aber schon angegangen. Denn das liegt ja auch an den Regeln dafür, wenn ich als Privater was einführe, dann gibt es ja Grenzen, die erlaubt sind. Und genau das wird ausgenutzt. Und das kann man ja absenken oder völlig verbieten. Und dann hätte man das Problem gelöst, ohne dass China überhaupt irgendwas ändern müsste.
Herr Gui, wird es denn noch zum großen Kampf der Titanen kommen, USA gegen China? Am 1. Oktober 2049 wird die Volksrepublik 100 Jahre alt. Und Präsident Xi hat ja gesagt, dann sind wir Weltmacht Nummer 1 auf allen Gebieten. Könnte da Trump den Chinesen noch einen Strich durch die Rechnung machen?
Naja, was das heißt Nummer 1? Was bringt ja wegen America first oder Europe first oder China first? China hat nie gesagt China first. Aber was bringt ja diese Slogan? Die Slogans sind eigentlich dafür da, um politisch Stimmung zu machen im Lande, nationalistisch motiviert, um einfach zu zeigen, dass der Staatsführung beliebt ist. Also ich denke nicht, dass es in so einem großen Kampf kommt. Würde. Es ist natürlich ein paar Brennpunkte in China oder rund um China, also chinesische Meer zum Beispiel, da sind militärische oder verteidigungsmäßig noch interessanter als das Handelskrieg. Und China ist ziemlich flexibel. Also wenn die wissen, dass wie der Trump tickt, wenn er sagt, ich möchte gerne die Chinesen machen, dann werden die Chinesen schon ein bisschen entgegenkommen, um mir was so in Gefahren zu tun, dass irgendwie letztendlich ein Deal erreicht wird. Und das, denke ich, schon wichtig.
Wir sind gleich am Ende der Sendung. Hat die regelbasierte Weltordnung noch eine Chance?
Ich habe nicht sehr viel mit
Handelspolitik. Wir dürfen jetzt sagen, was Sie wollen hier. Wir haben noch ungefähr knapp 2 Minuten.
Ich habe mich viel mit Handelspolitik, gerade auch bei der WTO, beschäftigt. Wir sehen, dass die Handelsregeln von USA, das hat auch schon unter Obama übrigens begonnen so, zunehmend missachtet werden. Auch die Biden-Regierung hat weitergemacht. Die Trump setzt immer wieder eins drauf. Wir sehen, dass sich China auch nur selektiv an die Regeln hält, sagen wir es mal so. Und dass Russland auch auf internationale Regeln immer weniger gibt. So. Es ist kein guter Ausblick insgesamt, wenn die größten oder wichtigsten Staaten so der Welt sich wenig dran halten. Die EU macht es weitestgehend, sichert sich aber auch zunehmend ab. Wir wollen doch viel lieber als Europa mit Mercosur-Staaten selber ein Abkommen schließen, bilateral einen Deal machen, als in multilateralen Foren zusammensitzen. Also die Zukunft für den regelbasierten Welthandel schaut nicht so gut aus.
Ich würde sagen, sie hat eine Zukunft, sie muss eine Zukunft haben, das sage ich mal normativ, aus Sicht eines Landes, was eine Außenhandelsquote und damit eine internationale Verflechtung hat wie kaum ein anderes. Wir müssen es wertschätzen, dass das so ist. Die USA nehmen rund 10% unserer Exportprodukte ab, nicht mehr. Ja, und wenn sie nicht nach den Regeln spielen, dann haben wir immer noch 90% der Länder oder der Produkte, die von Ländern abgenommen werden, die vorgeben. China gibt das mehr vor, als dass sie nach den Regeln spielt. Aber wir müssen gerade die auch packen, die sagen, wir brauchen diese Regeln als Grundgerüst. Und dann können wir auch noch gute bilaterale Abkommen schließen, wo wir noch über diese Regeln hinaus Präferenzen und Marktzugänge liefern.
Also ich würde sagen, regelbasierte Welthandel muss eine Zukunft haben und die Regeln müssen für alle gelten. China, Europa, USA. Nun können Wettbewerb fair gestaltet werden im Sinne des Wohlstandes. Nur so können Arbeitsplätze gesichert werden, auch in Deutschland. Damit wir auch, weil wir so einen hohen sozialen Standard haben, dass auch dieses System auch in Zukunft Bestand haben.
Das klingt nach Prinzip Hoffnung. Das wollen wir jetzt hier auch haben. Ich bedanke mich
dass Sie hier waren bei Ulrike Herrmann, bei Hao Gui, bei Volker Dreyer und bei Martin Brammel. Bleiben Sie bei uns.